Ganz herzlichen Dank für die wunderbaren Lieder, die wunderschöne Begleitung. Auch dir, Stefan, vielen Dank für die Geschichte, die du da organisiert hast. Ich denke, es passt sehr gut zum heutigen Thema. Was ist wirklich wichtig? Wer eine Bibel mit dabei hat, lade ich ein, mit mir aufzuschlagen. Lukas 10, 38 bis 42. Lukas 10, 38 bis 42 und ja, Bibelkenner wissen, was sich dahinter verbirgt, hinter dem Titel Maria und Martha. Als sie aber weiterzogen, kam er, also das ist Jesus, in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich auch dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Eins aber ist Not. Was tut denn heute Not? Also was ist heute wirklich wichtig? Manche mögen sagen, Bildung ist heute wirklich wichtig. Man muss 9 bis 13 Jahre in die Schule und danach kommt eine Lehre oder das Studium. Und wenn man dann endlich ausgebildet ist, ist man noch längst nicht ausgebildet. Es kommen noch Weiterbildungen und Fortbildungen. Denn Bildung ist heute wirklich wichtig. Andere sagen, nein, nein, Gesundheit ist heute wirklich wichtig. Gesundheit, also Bewegung tut Not. Das Sonntagsspaziergängchen, das reicht längstens nicht. Man muss auch täglich mit Kniebeugen und Rumpfbeugen und Liegestützen aufstehen. Dann der Vita-Parkour nicht vergessen, tägliches Jogging am besten noch. Und ganz, ganz wichtig, gute Ernährung tut auch noch Not. So Körner, nochmal Körner und so. Jemand hat mal gesagt, es gibt so viele Körner zu knappen, wir müssen aufpassen, dass wir dann nicht plötzlich kiek, kiek oder so sagen. Also auf jeden Fall, Gesundheit tut Not heute. Nein, nein, Erholung tut heute Not. Erholung. Ausspannen, relaxen, chillen. Das tut heute Not. Das ist wirklich wichtig. Man muss schauen, dass es einem gut tut, dass man selbst nicht zu kurz kommt. Am besten tut man nur das, was einem Freude macht. Denn Erholung tut Not. Wieder andere sagen, nein, nein, Erfolg tut Not. Das ist wirklich wichtig. Möglichst eine gute Position im Job haben, um dann möglichst viel Geld zu verdienen, dass man dann wieder für Gesundheit und Erholung ausgeben kann. Aber Erfolg muss man haben, denn das ist wirklich wichtig. Nun ja, Jesus beantwortet hier die Frage, was wirklich wichtig ist. Er sagt, eins aber ist Not. Und darauf wollen wir heute nun eingehen. Ich möchte kurz etwas zum Kontext dieser Geschichte erwähnen. Es ist so, dass Jesus Christus hat 72 seiner Jünger ausgesendet mit einem klaren Auftrag, evangelisiert. Geht und wenn euch jemand aufnimmt, dann heilt die Krankheiten und sprecht, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Also die Jünger hatten hier gerade eine Evangelisation hinter sich. So ähnlich wie wir ja auch letzte Woche, also vorletzte Woche, eine Evangelisation. Und nun sind sie zurückgekommen und durften Jesus erzählen, was sie so erlebt haben. Und wie sie sind, typisch menschlich, erzählen sie von Wundern, die sie dabei erlebt haben, dass Geister ihnen untertan waren. Und Jesus sagt dann, Kapitel 10, Vers 20, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Darauf kommt es an. Und dann zogen sie weiter. Es kam ein Schriftgelehrter, der wollte Jesus versuchen und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Und Jesus antwortet mit einem bekannten Gleichnis, das Gleichnis des barmherzigen Samariters. Und nun steht da, Kapitel 10, Vers 38, nach diesem Gleichnis, als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Es ist Bethanien am Ölberg. Vor kurzem war ich selbst am Ölberg. Johannes 11,18 sagt uns, Bethanien am Ölberg liegt 15 Stadien von Jerusalem entfernt. Das sind umgerechnet 3 Kilometer. Heute ist das irgendwie alles zusammengewachsen, Jerusalem dort. Jesus ist also in Bethanien zu Hause bei Maria, Martha. Vielleicht wäre auch Lazarus noch irgendwo gewesen hier. Das sagt uns der Bibeltext hier nicht. Aber es ist diese Familie und Jesus ist dort. Und in diesem Haus, in diesem Dorf, gibt es eine Frau mit Namen Martha. Und von dieser Martha heißt es, die nahm ihn auf. Also die tat positiv, wovon Jesus kurze Zeit vorher in seiner Missionsinstruktion gesprochen hat. Nämlich, wenn euch jemand aufnimmt. Also Martha, ein positives Beispiel. Sie nahm Jesus auf. Damals nahm man nicht einfach so jemanden auf. Wenn man jemanden aufnahm, dann bedeutet das, man will bewusst Gemeinschaft, auch Interessensgemeinschaft mit dieser Person haben. Es gehört dazu Rundumversorgung, Verpflegung. Eine Übernachtung ist immer mit inbegriffen. Also das bedeutet schon etwas, wenn man jemanden aufnimmt. Ich möchte hier heute Morgen die Frage stellen, wie nehmen wir denn heute Jesus auf? Es ist ja nicht so, dass Jesus da herumlaufen würde und man kann sagen, Jesus, komm mal heute zu mir. Aber die Bibel spricht auch davon, dass wir Jesus heute noch aufnehmen können. Nun ist es aber so, wie die Bibel betont, dass wir Menschen von Geburt an, von Natur aus, von Gott getrennte Wege gehen. Die Bibel sagt, dass wir Sünder sind, weil wir sündigen. Wir sind Sünder seit Geburt an. Und nun gibt es ein großes Problem. Der heilige Gott kann mit sündigen Menschen keine Gemeinschaft haben. Habe ich schon so gelernt im Philosophieunterricht. Heilig und unheilig passt nicht zusammen, denn das gäbe unheilig. Und diese Gleichung kann jede Hausfrau oder jeder Hausmann nachvollziehen. Das ist nämlich ganz logisch. Der Dreck geht immer vom dreckigen Ort zum sauberen Ort. Hat mal einen ganz klugen Mann gegeben, der hat seiner Frau vorgeschlagen, weißt du, wir müssen nur genug lang nicht putzen, dann geht der Dreck automatisch wieder raus. Hat seine Frau nicht so überzeugt, wie er mir sagte. Aber ist eigentlich logisch, oder? Der Dreck geht immer vom dreckigeren Ort zum saubereren Ort. Und so ist es auch bei Gott und uns Menschen. Gott kann keine Gemeinschaft mit uns haben, weil er so heilig ist, dass wir in seiner Heiligkeit vergehen würden. Er kann nicht Gemeinschaft haben mit dem Unheiligen. Aber Gott liebt uns und möchte mit uns Menschen Gemeinschaft haben. Er sehnt sich danach. Und so wurde Gott in Jesus Christus Mensch, um uns als Menschen zu begegnen. Um uns als Mensch zu begegnen. Nach einem sündlosen Leben hat Jesus Christus die Sünden aller Menschen auf sich genommen, ist gestorben am Kreuz von Golgatha, am dritten Tag auferstanden, lebt heute. Und nun kann Jesus Christus uns die Vergebung der uns von Gott trennenden Sünde anbieten. Das ist das Wunderbare. Und als von Gott gereinigte Menschen, von unserer Sünde gereinigt, haben wir nun ein ganz großes Angebot, das uns Jesus Christus macht. Dass wir Jesus aufnehmen. Das heißt in Johannes 1, Vers 12, alle aber, die ihn aufnahmen, an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Also wir dürfen Jesus Christus im Glauben aufnehmen, das meint an ihn glauben, ihm vertrauen, ihm das Leben übergeben. Das Lebensrecht abgeben. Und wenn jemand heute Morgen hier ist, der sagt, ja, ich habe in meinem Leben meine Sünden Jesus bekannt, ich habe ihn aufgenommen, dann ist genau das geschehen heute, dass jemand Jesus aufgenommen hat. Das ist mein erster Punkt, Jesus aufnehmen. Ich lese weiter, Vers 39, auf Jesus hören. Und Martha hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich auch dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Also von Martha wird berichtet, dass sie eine Schwester hat, Maria und Martha, zwei sehr gegensätzliche Schwestern. Man könnte auch grob sagen, sie verkörpern ein bisschen zwei verschiedene Menschentypen. So die Marthas und die Marias, und auf diese beiden Menschentypen möchte ich in dieser Predigt ein bisschen eingehen jetzt. Ich möchte aber noch eine Vorbemerkung machen zu diesen beiden. Sind beides ernste Nachfolgerinnen von Jesus. Ich habe in einigen Kommentaren gelesen, dass da behauptet wird, die eine sei die geistliche und die andere die weltliche. Stimmt nicht. Sind beides ernste Nachfolgerinnen von Jesus. Nur stellen Sie sich, nur haben Sie unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Sie denn Jesus am besten dienen könnten. Sie wollen aber beide Jesus dienen, wollen beide Jesus nachfolgen. Zunächst einmal zu Maria. Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Ich habe hier zunächst einmal übersetzt, sie setzte sich auch dem Herrn zu Füßen. Luther hat das vergessen, aber im griechischen Kontext gibt es da noch ein auch. Es waren ja auch die Jünger da. Und Maria setzte sich zusammen mit den Jüngern zu Jesu Füßen und hörte auf die Rede von Jesus Christus. Das ist sehr erstaunlich. Denn jüdische Rabbinen hatten eigentlich keine weiblichen Jünger. Es war irgendwie ein Novum, was Jesus da gemacht hat, dass auch Frauen ihm zuhören durften. Für seine Zeit damals eine Revolution. Aber Jesus lädt Männer und Frauen ein, ihm nachzufolgen. Da gibt es keinen Unterschied nach Galater 3, Vers 28. Weder Mann noch Frau. Und Maria hörte die Worte von Jesus. Ich hätte gerne gewusst, was Jesus denn hier genau gesagt hat. Ich kann mir vorstellen, dass er nicht unbedingt Anweisungen gab für den Abwasch oder so, sondern dass es da um geistliche Dinge ging. Dass er unterrichtete, dass er lehrte, wie man zu leben hat. Vielleicht, oder sehr wahrscheinlich hat er das Erste Testament ausgelegt und erklärt und gesagt, was es bedeutet fürs Leben. Und so hörte Maria die Worte von Jesus Christus. Wie zeichnen sich denn Menschen aus, die heute Maria sind? Die Maria-Typen. Maria-Typen hören das Wort Gottes. Sie sehnen sich danach, das Wort Gottes zu hören. Und wo hören wir das Wort Gottes? Wir hören das Wort Gottes zum Beispiel im Gottesdienst, in der Predigt. Das heißt in Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Sogar Wort von Christus in der Predigt, wenn das, die Predigt aus diesem Wort hier kommt. Ich habe das bereits als Teenager gelehrt erhalten, dass es so ist, dass Jesus durch die Predigt zu mir sprechen möchte. So bin ich dann als Teenager zu einem Gottesdienst gesessen und habe gebetet, rede Herr, denn dein Knecht hört. Dann habe ich gesagt, und rede auch zu allen anderen, die da sind. Denn ja, die geht es ja auch an, oder? Wir hören ja immer auch für den Nachbarn zu. Und so habe ich gebetet, also redet zunächst zu mir, dein Knecht hört, aber die anderen sollen dann schon auch etwas hören. He? Also, rede her, dein Knecht hört. Dann hören wir natürlich Gottes Wort auch zu Hause, wenn wir die Bibel lesen. Wir nennen das auch stille Zeit. Ganz persönlich mit Jesus Christus. Habe mal über die letzten über 10 Jahre geschaut in meinem Leben und mir überlegt, wie habe ich denn überhaupt die Bibel gelesen? Da habe ich festgestellt, es gibt eine Konstante meiner stillen Zeit und das ist die Veränderung. Dass ich immer wieder eine andere Methodik gefunden habe. Zunächst einmal, ich möchte ein bisschen heute in diesem Punkt etwas von mir erzählen. Wie das bei mir so ist mit der stillen Zeit oder wie es war. Also zuerst einmal, als Teenager habe ich mit der Bibellesebund-Methode des Purs die Bibel gelesen. Ein paar Verse, dann die Erklärung und habe mir dann etwas herausgeschrieben, so in ein Büchlein, als Teenager, vielleicht den goldenen Vers oder einen goldenen Gedanken. Aber das immer abends gemacht, morgens wollte ich ausschlafen. Ja. Und dann kam ich so etwa 16 Jahre alt wurde ich, 16,5, und dann hatte ich das Bedürfnis, die Bibel einmal ganz durchzulesen. Ich habe gemerkt, ich kenne die Bibel ja noch gar nicht ganz. Und dann meine gute Nachricht-Bibel genommen, das ist meine erste Bibel, die hatte damals schon sehr vieles erlebt, so von früher noch. So war ein bisschen weggeschmissen worden zwischendurch und so, in der Rebellionsphase. Habe ich diese Bibel neu hervorgenommen und wollte sie ganz lesen. Täglich 4 Kapitel, aber dann mit Gelb das ganz Wichtige angestrichen und mit Rot das auch Wichtige unterstrichen. So habe ich diese Bibel gelesen. Und dann hatte ich nach einiger Zeit die glorreiche Idee. Unglaublich genial. Ich habe mir gedacht, wenn ich nicht nur abends lese 4 Kapitel, sondern morgens auch noch 4 Kapitel, bin ich schneller durch. Dann bin ich tatsächlich früher aufgestanden in dieser Zeit und habe 8 Kapitel täglich gelesen. Nach etwa 5 Monaten war ich durch die Bibel. So richtig schnell. Nach dieser Zeit habe ich gedacht, so, jetzt habe ich die Bibel einmal ganz gelesen, jetzt geht es wieder darum, möglichst in die Tiefe zu kommen. Habe dann eine Studienbibel genommen, die ich erhalten habe, und habe in dieser Studienbibel täglich 1 Kapitel morgens gelesen. Abends habe ich dann gebetet, und so hat sich das bei mir verändert, von Abend auf Morgen. Und habe dann auch immer noch das ganz wichtige Gelb, das, ja, also so, einfach ein bisschen unlogisch angestrichen, aber auf jeden Fall habe ich gesehen, was ich gelesen habe. Das hat motiviert. Nach 3-4 Jahren war ich durch und habe dann mit dieser Bibel begonnen. Und da habe ich mir ganz ein geniales Anstreichsystem überlegt. Unglaublich kompliziert. So kompliziert, dass ich vielleicht ein halbes Jahr lang mit dem Zettel nebendran angestrichen habe und immer wieder geschaut habe, was ist denn nun was? Und nun ist meine Bibel ganz angestrichen. Ja, war ich auch etwa nach 3-4 Jahren war ich da durch. Dann habe ich gedacht, jetzt muss ich noch tiefer kommen und habe mit dem Internet-Bibelseminar des Beatenbergs Stille Zeit gemacht. Täglich 1 Kapitel gelesen, das ist ganz wichtig, und dann noch ein paar Seiten dazu aus dem Kommentar gelesen und das Wichtige neben hingeschrieben. Irgendwann einmal war der Beatenberg nicht mehr so weit wie ich. Dann habe ich mit einem Kommentar zur Bibel Stille Zeit gemacht, und so seit etwa letztem Juli lese ich nun wieder ganz anders, und zwar mit der neuen Genfer Übersetzung. Die hat es mir neu angetan, jeden Tag 1 Kapitel, ohne Kommentar, einfach so. Warum erzähle ich das? Mir ist wichtig, dass wir die Bibel lesen. Wichtig, dass wir den Bibeltext lesen. Wenn wir dazu noch einen Kommentar benötigen, dann ist das auch gut. Wenn wir dazu eine Bibellesehilfe nehmen, auch gut. Wenn wir dazu ein Anstreichsystem benötigen, auch gut. Wenn wir dazu eine besondere Motivationsstütze brauchen, auch gut. Aber es ist wichtig, dass wir die Bibel lesen. Denn Gott möchte durch die Bibel zu uns sprechen. Und wir sind ganz unterschiedlich. Wenn ich so 3-4 Jahre lang die gleiche Methode mache, werde ich langsam müde, habe ich gemerkt. Dann brauche ich neue Motivation, neue Bibel, neue Art und Weise, aber immer der Bibeltext im Zentrum. Maria-Typen, ich will jetzt nicht unbedingt behaupten, ich wäre so ein Maria-Typ, aber Maria-Typen sind Menschen, die suchen die Gegenwart Gottes. Das kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Es sind solche, die gehen in den Wald Spaziergänge machen mit Gott. Es sind solche, die sind, wenn sie unterwegs sind, beten sie. Hat es in meinem Leben auch ab und zu gegeben, so als Pendler. Als ich da auf dem Weg zum Bahnhof war, habe ich gebetet. Heute, vor allem im Auto, hat mich sehr angesprochen, dem Radio im Auto. Hatte eine Zeit, da habe ich ganz konsequent den Radio abgestellt. Heute ist es so, dass ich vor allem Predigten höre im Auto oder zwischendurch auch bete. Die Zeit mit Gott genießen, wenn man alleine unterwegs ist. Anbetungszeiten, Gemeinschaft mit Gott pflegen. Nun ist es aber so, dass Maria-Typen, die haben ein Problem. Sie stellen die Zeit mit Gott über die Arbeit, und daraus entsteht oft eine ganz besondere Gefahr. Nämlich, dass sie auf diejenigen, die ganz viel tun, herabblicken. Denken, ich habe immerhin Zeit mit Gott, oder? Was die anderen da? Ich komme immerhin zur Ruhe. Und so schaut man vielleicht auf die Praktiker herab. Ich möchte mal liebevoll die Maria-Typen die Theoretiker nennen unter uns. Die Theoretiker, die gerne gedanklich unterwegs sind, die gerne mal sitzen, nachdenken. Man nennt das auch kontemplativ leben, etwa so. Maria-Typen. Ich möchte an dieser Stelle aber ganz klar betonen, Jesus Christus möchte, dass wir die Gemeinschaft mit ihm pflegen. Er hat sich selbst so vorgelebt. Er hat immer wieder die Ruhe gesucht mit seinem Vater, stieg auf einen Berg, um zu beten, kam zur Ruhe in einer Einöde in der Wüste. Auf Jesus hören. Ich lese weiter Vers 40. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Wörtlich heißt es hier, Martha war beschäftigt mit vielen Diensten. Martha ist irgendwie so ganz anders, sie ist beschäftigt, denn sie möchte es wirklich gut machen. Während Maria da bei Jesus faul herumsitzt, ist sie tätig. Sie arbeitet. Es ist ja kein Wunder, hatte sie viel zu tun. Da ist Jesus, da sind mindestens 12 Jünger, die sind bald müde, die brauchen etwas zu essen, dann brauchen sie ein sauberes Bett und jemand muss das ja vorbereiten. Wenn nicht Martha, macht es ja irgendwie niemand. Sie muss. Sie sah die Arbeit. Wahrscheinlich war es gar nicht unbedingt so, dass sie nicht auch gerne bei Maria und bei Jesus dort gesessen wäre. Aber sie sah die Arbeit und die musste sie tun. Durfte doch nicht einfach so liegen bleiben. Grundsätzlich stellen wir fest hier, Martha wollte es wirklich gut machen. Sie wollte wirklich Jesus dienen. Ist ja auch so, wenn es heute von jemandem in unserer Gemeinde heißt, er oder sie ist beschäftigt mit vielen Diensten in der Gemeinde, dann ist das ein hohes Lob. Ah, jemand, der sich einsetzt, der etwas bewegen will. So auch bei Martha, sie hat ein großes Ziel, gab vollen Einsatz. Doch nun unterbricht sie ihre Tätigkeit, tritt zu Jesus und spricht, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen, sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Sie tritt an Jesus heran und hat einen ganz klaren Vorwurf ihm gegenüber. Der Vorwurf lautet, warum, Jesus, tadelst du Maria nicht, dass sie nichts tut? Es ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, wo jemand zu Jesus kommt, um ihn zu tadeln, dass er etwas Falsches macht oder nicht macht oder nicht sieht, was er machen sollte. Immer wieder und auch heute noch gibt Menschen, kommen zu Jesus, machen Vorwürfe. Jesus, warum honorierst du meinen Einsatz nicht, den ich da gebe? Ist das jetzt der Dank nach all dem, was ich geleistet habe? Ist das jetzt der Dank dafür, dass ich mein Leben als Pastor eingesetzt habe, jetzt pensioniert bin? Ich denke hier an einen Mann, seine Frau wurde krank, ist gestorben. Hätte durchaus sich die Frage stellen können, ist das jetzt der Dank dafür? Mein ganzes Leben habe ich eingesetzt für das Reich Gottes, für die Gemeinde. Und jetzt, da ich endlich pensioniert bin, wird meine Frau krank. Oder Missionare, die auf dem Missionsfeld sind, sich einsetzen für Jesus, für die richtige Sache. Dann werden sie selbst krank. Ist das jetzt der Dank dafür? Und so können wir Jesus immer wieder auch Vorwürfe machen. Ich verstehe Martha an dieser Stelle. Ich verstehe sie, dass sie sagt, warum muss ich das alleine tun? Sage doch meiner Schwester, dass sie mir helfen soll. Ich verstehe sie. Martha fühlte sich allein gelassen. Nun, wie zeichnen sich Martha-Typen denn heute so aus? Martha-Typen sind Menschen, die stellen die berechtigte Frage, wer tut die Arbeit, wenn ich sie nicht tue? Darf doch nicht einfach so liegen bleiben. Das sind Marthas. Es geht doch nicht, dass die Arbeit einfach so liegen bleibt. Martha-Typen sind energisch und tüchtig, denn sie sehen die Arbeit. Sie packen voll an und sie wollen es ganz gut machen. Deshalb entwickeln sie sich oft zu Perfektionisten. Perfektionisten kommt Besuch, Sonntagmittag. Wenn der Besuch kommt, muss aber alles schon vorbereitet sein. Alles perfekt aufgeräumt, sauber muss es sein, am besten das Essen schon vorgekocht. Alles perfekt sein. Und wenn dann der Besuch kommt, ist man lieber in der Küche als bei den Gesprächen, denn es muss ja schließlich gut sein, wie man als Gastgeber da ist. Im deutschsprachigen Raum haben wir für solche Marthas einen ganz besonderen Begriff. Hans Dampf in allen Gassen. Es kommt daher, ich habe das nachgegoogelt, es kommt daher, dass im 16. Jahrhundert der Name Hans von Johannes in allen Gassen zu finden war, weil er so oft vertreten war. Und deshalb sagte man Hans Dampf in allen Gassen. Und heute gibt es Menschen, die sind auch in allen Gassen. Überall müssen sie anpacken, denn sie sehen die Arbeit. Und so entwickeln sie sich zu Generalisten, zu eierlegenden Wollmilchsäuen, wie man so schön sagt. Jemand, der alles kann und alles tun muss, denn es gibt ja für alles Arbeit. Nun, das Problem dabei ist, Marthas stellen die Arbeit über die Gemeinschaft. Sie wollen etwas bewegen. Wisst ihr, Marias, die beten oft, nicht immer für ein Ziel, einfach um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Marthas beten auch, das ist nicht das Thema. Marthas beten viel, aber immer mit einem Ziel, dass etwas geschieht. Marthas sind Beter, die haben so Listen und die tun die abbeten und so, denn es muss etwas geschehen, das sind Marthas. Die wollen etwas bewegen. Ich karikiere. Ich bin auch eher Martha. Und dann sind Martha-Typen eben oft ruhelos, rastlos. Ihnen fällt es schwer, still zu sitzen. Und es fällt ihnen auch schwer, zu glauben, dass andere das können. Einfach so still zu sitzen. Nachzudenken. Kontemplativ zu sein. Und deshalb stehen sie in der Gefahr, auf die Maria-Typen herabzublicken. Ja, die packen nie an. Oder sage ihr doch, Jesus, sage doch mal denen da, dem neben mir, der heute da sitzt, dass er auch mal etwas tun soll in der Gemeinde. Ja, ich mache viel, oder? Aber der könnte ja auch mal. Es gibt ein großes Problem. Ich bin in einer kleinen Gemeinde aufgewachsen, bin jetzt in einer etwas größeren Gemeinde und etwas verbindet alle Gemeinden. Viel Arbeit ist immer auf wenig Schultern verteilt. Und diejenigen, die die Arbeit auf den Schultern haben, wissen, wer keine Arbeit auf den Schultern hat. Jesus, sage doch meinem Nachbarn mal, dass er anpacken soll. Berechtigte Aussage. An dieser Stelle möchte ich nun festhalten, dass Jesus Christus die Bibel, praktische Arbeit, keinesfalls herabsetzt. Das ist nicht das Thema. Jesus war ein Mann der Tat. Es wird uns berichtet davon, dass Jesus und die Jünger einmal müde waren, fuhren sie über einen See, die Menschenmenge lief ihnen nach. Als Jesus die Menschen sah, erbarmte er sich ihrer, hatte Mitleid mit ihnen, heilte die Kranken und hielt eine lange Predigt, steht dort. Jesus war ein Mann der Tat, hat etwas getan, er ist nicht faul herumgesessen. Er lebte für andere. Jesus zu dienen ist nicht falsch. Aber es stellt sich uns hier die Frage, was kommt zuerst? Was ist wichtiger, hören oder dienen? Vers 41, der Herr aber antwortete und sprach zu ihr. Nun, wir wissen, was Jesus nun gesagt hat. Aber ich möchte uns trotzdem mal bitten, uns in die Lage von Martha zu versetzen. Stellen wir uns mal vor, da ist Martha, die arbeitet viel, kommt zu Jesus. Was erwartet sie denn nun für eine Antwort? Damit wir uns das besser vorstellen können, mache ich noch einen Vergleich. Ist ganz irrational, kommt wohl nie so vor. Aber stellen wir uns mal vor, ein Mann kommt abends, spätabends müde nach Hause. Die Frau mit den drei kleinen Kindern wartet auf ihn. Er, ganz irrational, lässt sich zunächst einmal aufs Sofa fallen. Nun, die Frau mit den drei kleinen Kindern, den ganzen Tag schon um die Kinder, fragt ganz liebevoll ihren Mann, wärst du vielleicht so gut, mir zu helfen? Ist das nicht eine berechtigte Frage? Ich hoffe, wir alle beantworten diese Frage mit einem ganz klaren Ja. Das ist berechtigt, natürlich. Und wenn ich so ehrlich bin, dann würde ich sagen, ja, auch Martha hat hier eine berechtigte Frage gestellt. Warum soll denn Maria bei Jesus sitzen dürfen und sie alleine die Arbeit tun? Warum? Diese Frage ist gerechtfertigt. Und nun aber die Antwort von Jesus. Er sagt ihr, Martha, Martha. Es gibt einige Stellen in der Bibel, da erscheint Jesu Aussage so, dass er zweimal den Vornamen erwähnt. Simon, Simon. Oder Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Bei Paulus. Und wenn das so erscheint bei Jesus, dann drückt er damit so ein Bekümmernis über diese Person aus. So im Sinn von, du hast nicht begriffen, worum es geht. Also es ist nicht so gut, was du da machst oder sagst. Jesus sagt, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Jede Seelsorge beginnt mit dem Positiven. Können wir uns merken. Auch bei Jesus. Zuerst einmal sagt er, du hast viel Arbeit und Mühe, Sorge und Mühe. Du hast wirklich vieles geleistet bis jetzt. Jesus sieht das, was sie getan hat. Das ist positiv. Und interessant ist auch, was Jesus hier nicht sagt. Er sagt nicht, und das ist nicht gut so. Er sagt auch nicht, es ist nicht richtig, dass du mir dienst. Er sagt nur, Maria hat das bessere oder das gute Teil erwählt. Er sagt nicht, dass es falsch ist, was Martha bis jetzt getan hat. Er sagt nicht, dass es falsch ist, dass sie sich einsetzt. Falsch ist, dass sie sich über Maria erhöht. Und dass sie meint, Jesus zu dienen, sei besser und wichtiger, als auf Jesus zu hören. Das ist falsch. Und deshalb sagt Jesus hier, eins aber ist Not, oder wie die Hoffnung für alle übersetzt, eins aber ist wirklich wichtig. Was ist wirklich wichtig? Was hat die Vorrangstellung? Jesus weigert sich hier, Maria von sich wegzuschicken. Vielmehr sagt er, sie hat das gute Teil erwählt. Das gute Teil, das erinnert an den Auszug aus Ägypten. Volk Israel ist aus Ägypten ausgezogen und hat das Erbteil von erhalten, also Anteil am irdischen Reich Gottes erhielt Israel. Und nun wird hier gesagt, dass Maria Anteil am himmlischen Reich Gottes erhält. Darauf nimmt Jesus hier Bezug. Er sagt hier, Maria hat das gute Teil der Welt, sie hat Anteil dadurch am himmlischen Reich Gottes. Wisst ihr, alles in unserem Leben kann vergehen. Alles kann zerstört werden. Es ist aber entscheidend wichtig, dass wir einmal ins Reich Gottes hineingehen. Dass wir einmal in den Himmel kommen mit Jesus Christus. Da muss man unbedingt hineinkommen. Und deshalb sagt Jesus hier, das, was Maria tut, ist wichtiger als alle Dienste Marthas. Und das eine, was sie tut, das ist das Hören auf das Wort Gottes, die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jesus betont hier die Priorität des Hörens auf das Wort Gottes vor dem Tun für Jesus Christus. Zuerst kommt das Hören und dann das Tun. Man kann sagen, das Hören auf Gott ist die Wurzel. Die Tat ist die Frucht, die daraus entsteht. Noch einmal. Auf Jesus Christus zu hören, ist die Wurzel in unserem Leben. Was daraus entsteht, die Frucht, ist die Tat. Und zuerst ist die Wurzel wichtig. Stille Zeit kommt vor Aktivität. Luther hat einmal gesagt, wenn er Normales zu tun hat, betet er eine Stunde. Hat er sehr viel zu tun, betet er zwei Stunden. Also ich bin weit davon entfernt, das so zu leben. Aber was ist der Grundsatz hier dahinter? Gemeinschaft mit Gott kommt vor jeder Tat. Und diese Reihenfolge wird in der Bibel immer und immer wieder betont. Es wird betont, zunächst einmal müssen wir sehen, was Jesus für uns getan hat, bevor wir etwas tun. Martha wollte vieles Jesus geben. Maria wollte vieles empfangen. Der Empfang kommt vor dem Geben. Zuerst dürfen wir uns an Jesus erfreuen, dann erst kommt das Tun. Zuerst dürfen wir uns an Jesu Liebe erfreuen, dann erst kommt die Tat. Zuerst dürfen wir bei Jesus zur Ruhe kommen und dann kommt der Auftrag. Zuerst die Ruhe. Das ist auch Paulus extrem wichtig, zum Beispiel im Römerbrief. 11 Kapitel lang führt er aus, was Gott für uns getan hat. 11 Kapitel lang, was Gott tut. Nur eine einzige Stelle gibt es mit einer Aufforderung in Römer 6, 11, dass wir unsere Glieder nicht der Sünde hingeben sollen und sonst keine einzige ethische Anweisung. Und dann kommt Kapitel 12, 1 im Römerbrief. Und dort heißt es, so ermahne ich euch nun, dass ihr eure Leiber hingebt als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. So ermahne ich euch nun, aber zuerst das, was Gott getan hat, und dann kommt dann unsere Aufgabe. Es ist ganz klar, wenn wir von Gott ergriffen wurden, dann wollen wir dann auch etwas tun. Aber das ist das Zweite. Ich möchte heute Morgen die Frage stellen, wem kannst du dich eher zuordnen? Was sind wir eher, Maria-Typen oder Martha-Typen? Mir persönlich fällt es eher schwer, zuerst zu beten und dann zu tun. Ich persönlich würde mich vielleicht eher den Martha-Typen zuordnen. Mir ist die Gemeinschaft mit Gott schon wichtig, aber es gibt ja so viel zu tun. Aber uns alle, möchte ich heute Morgen ermutigen. Ermutigen, Gottes Gegenwart immer und immer wieder zu suchen. Vor aller Tat. Ich möchte abschließend noch auf zwei Gefahren hinweisen. Wer jetzt gesagt hat, ich bin eher ein Martha-Typ. Martha-Typen neigen zu stolzer Werkgerechtigkeit. Ja, wir tun wenigstens etwas. Bitte beachtet, wir können nur tun, was Jesus uns geschenkt hat. Maria-Typen neigen zu trägem Quietismus. Quiet, oder? Dass man ruht sich dann aus auf dem Ruhekissen der Gnade, wie es so schön heißt. Träger Quietismus, ja, ein Fremdwort, aber wir verstehen es jetzt. Gott hat alles für mich getan, was sollte ich denn auch noch etwas tun? Gott tut ja alles. Und man ruht sich aus und wird träge. Das ist eine große Gefahr. Maria-Typen neigen dazu, dass sie sagen, nur das Mindeste tun. Das ist auch nicht richtig. Denn aus dem Hören folgt der Gehorsam. Bei Jesus muss man auch sagen, auf Jesus zu hören, ist nur dann auf Jesus hören, wenn wir das auch tun, was er von uns möchte. Ich möchte uns heute ermutigen, in der nächsten Woche ganz bewusst Jesu Nähe zu suchen und ihn zu fragen, was er denn von uns möchte. Zusammenfassend haben wir heute gesehen, zunächst einmal sollen wir Jesus aufnehmen, Martha ist hier ein positives Beispiel, dann auf Jesus Christus hören, ich ermutige uns, täglich in der Bibel zu lesen. Martha hat Jesus gedient, das ist nicht falsch, aber was wirklich wichtig ist, ist das Hören auf das Wort Gottes, die Gemeinschaft mit Gott und daraus folgt dann irgendwann einmal die Tat. Amen, ich möchte beten.